Bevor ich starte, möchte ich noch kurz beten und dann geht's los. Herr, ich danke dir, dass du immer bereit bist, zu uns zu reden. Und wir wollen heute Morgen hören, was du uns sagen möchtest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Worte Gottes in unsere Herzen bringst. Amen. Im Leben mit Gott gibt es so viele positive Dinge, oder? Jeder, der mit ihm lebt, der weiß das. Ich möchte mal ein paar aufzählen. Gott ist für dich. Gott kennt dich. Gott hat Annahme und Liebe für dich. Wir müssen nichts dafür tun. Gott hat einen speziellen Plan für dich. Gott will das Beste für dich. Und sogar noch, dass du anderen Gutes tun kannst. Unser Gott möchte dich zum Aufblühen bringen. Dein ganzes Leben möchte er zum Aufblühen bringen. Und das ist bei Gott nichts Kryptisches, nicht Mystisches, sondern Step by Step in unserem Alltag möchte er das tun. Er möchte, dass deine negativen Seiten weniger werden und deine positiven Seiten mehr. Dass du es schaffst, immer mehr die Sünde zu lassen. Dass du echtes Glück empfindest. Dass du ein erfülltes Leben hast und dass du in seine Pläne hineinwachsen kannst. Und bei ihm gibt es immer noch mehr und er möchte, dass du geistlich wächst und dass du ihn immer mehr erlebst. Das sind nur einige der Dinge, die für uns sind, wenn wir mit Gott leben. Amen. Wie kann das in unserem Leben passieren? Was ist notwendig? Was ist wichtig dafür? Ich will mal ein Beispiel erzählen, das eine Sache davon deutlich macht. Wir gehen jetzt zu uns nach Hause in den Garten, so virtuell. Und ganz hinten in unserem Garten, da steht ein großer Strauch, ein Schneeballstrauch. Und als wir das Haus mit dem Garten gekauft haben, da stand der schon da und uns wurde nur gesagt, der ist schön oder der wird schön. Und dann irgendwann sind die Zweige von dem Schneeball immer länger gewachsen, der wurde noch größer. Irgendwann, so um die Zeit, ungefähr jetzt, sind dann, deshalb heißt der Schneeball, entstehen an den Zweigen so faustgroße Blüten, die ganz viele kleine Blüten haben und das ist so ganz rund. Und dann irgendwann werden die ganz weiß. Ne? Deshalb heißt der Schneeball. Und dieser Schneeball, der sorgt immer mal wieder bei Andrea und mir für gewisse Verstimmungen. Oder ich sag mal, wir haben uns da schon auch ein bisschen gestritten wegen diesem Schneeball. Also, wenn du mitschreibst, erste Erkenntnis des Tages, Markus und Andrea sind ganz normale Menschen, die streiten sogar ab und zu. Ne? Nein, Spaß beiseite. Also kommen wir zurück zum Schneeball. Der wuchs und wuchs und diese Blüten, die wurden auch immer größer. Und wenn die größer wurden, wurden die schwerer. Und diese Zweige, die haben sich immer mehr gebogen, dass der schon so ziemlich in den Seilen hing. Und dann hat's noch drauf geregnet und alles wurde schwerer. Und das war ein Bild des Jammers, wie das Ganze aussah. Also in den nächsten Jahren habe ich mich belesen, mir war klar, was muss ich machen? Ich muss den im frühen Frühjahr richtig beschneiden, dass das nicht zu hoch hinausgeht und dann fast zusammenbricht. Andrea findet den Schneeball aber ganz toll. Und wenn sie mich mit der Gartenschere sieht und ich komme dem Schneeball näher, dann sagt sie, aber mach nicht zu viel, bitte. Ich habe aber gedacht, in einem Jahr war das ganz extrem, habe ich gedacht, ich will, dass der mal so richtig perfekt aussieht. Und dann habe ich geschnitten. Ah, jetzt da wieder ein bisschen mehr. Ah nee, jetzt hier noch mehr. Geschnitten. Und irgendwann war der nur noch so hoch. Also halbe Größe. Und Andrea hat rausgeguckt aus der Küche. Ich glaube, sie kam sogar zu mir mit ungläubigem Gesicht und hat gesagt, Markus, was hast du getan? Was hast du gemacht? Vielleicht blüht er jetzt gar nicht. Ich habe sie dann beruhigt und es kam auch so, er hat wunderbar geblüht wie noch nie. Ich wurde an diesen Schneeball erinnert, weil in diesem Frühjahr, keine Ahnung, ich hatte nicht so die Zeit und nicht so die Lust. Und Andrea sagt sowieso immer, schneid nicht so viel, habe ich ihn wieder mal nicht geschnitten. Und im Moment, ich weiß nicht, ist er 3 Meter hoch und hängt völlig in den Seilen, so, weil alles so schwer ist, weil er nicht geschnitten wurde. Und manchmal ist es auch bei uns. Wir wollen hoch hinaus, möglichst schnell, und dann hängen wir in den Seilen. Oder brechen fast zusammen. Eine andere Sache in meinem Garten, wir haben 2 Trauben. Und ich hatte keine Ahnung, wie man mit den Trauben umgehen muss. Und im ersten Jahr sind da ein paar Trauben gewachsen, das war ganz okay. Aber meine Nachbarin, direkt über den Zaun, die hat auch Trauben. Und das war eine Pracht. Das ist fast zusammengebrochen, weil da so viele Früchte dran waren. Und da habe ich gesagt, du, was ist das Geheimnis? Verrate es mir. Und dann hat sie gesagt, ja, der muss das schneiden. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, kannst du mir helfen? Dann kam sie im nächsten Frühjahr rüber und dann hat sie meine Trauben da beschnitten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als sie das gemacht hat, bin ich daneben gestanden und habe gedacht, huch, echt so kurz, ah, so viel. Ich habe innerlich schon mir überlegt, was kostet denn wohl ein neuer Stock bei Hornbach? Weil sie da so viel abgeschnitten hat. Aber wisst ihr, was passiert ist? Es kamen richtig viele leckere, süße Früchte. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, genau, auch wir brauchen in unserem Leben dieses Beschneiden. Dass wir alle diese wunderbaren Früchte, die ich gerade eben aufgezählt habe am Anfang, in unserem Leben erleben können. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir dieses Beschneiden zulassen. Und in Johannes 15, da lesen wir von Gott dem Vater als Weingärtner. Und ich möchte mal mit euch nur den Vers 1, 2 und 7 lesen, was Jesus sagt. Da sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. So, pass auf, jetzt kommen wir. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt, also beschneidet er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dann in Vers 7 lesen wir noch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und ich will uns ganz besonders auf diese Stelle hinweisen, wenn meine Worte in euch bleiben. Da werden wir es nachher noch mehr drüber haben. Merkt euch das schon mal. Aber wisst ihr, ich will auch heute Morgen keine Augenwischerei betreiben. Och, beschneiden ist super, wenn Gott abschneidet, wenn Gott wegnimmt. Das ist alles ganz fluffig und locker. Nein, das fühlt sich nicht immer nur gut an. Aber es ist richtig und es ist wichtig. Jeder, der einen Garten hat, kann das bestimmt bestätigen. In Hebräer 12, Vers 5 und 6 lesen wir was, da wird das Ganze nicht Beschneidung, sondern Erziehung genannt. Das sagt Gott, ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Oh, der Herr möchte uns erziehen. Und ich habe schon gesagt, das ist nicht immer ganz angenehm. Können wir lesen, Vers 11, da steht, natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Also wenn wir auf das Ergebnis schauen, dann lohnt sich es, die Beschneidung und die Erziehung zuzulassen. Wollen wir Gott gefallen? Sagst du Ja zu seiner Beschneidung, zu seiner Erziehung? Gibst du dich ganz in die Hand Gottes, dass er bestimmen darf, was du zu tun hast? Wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Bereich in dieser Sache. Ich habe mal eine Frage an dich. die ist vielleicht ein bisschen für manchen ein bisschen provozierend. Wenn du all das erleben willst, was Gott für dich hat, seinen Plan für dein Leben entdecken willst, wenn du sehen willst, dass deine Gebete erhört werden und du sehen willst, dass Gott in deinem Leben wirkt, reichen dann Predigten alleine zu deiner geistlichen Ernährung aus? Wenn du ständig nur Predigen hörst, dann wirst du nicht den Sieg über Sünde in deinem Leben erringen. Du wirst in deinen Gebeten keine Kraft und Wirksamkeit haben. Du wirst keine göttliche Weisheit in schwierigen Entscheidungen haben. Und du wirst nie in der Lage sein, diese eine Person am Arbeitsplatz, die dich ständig auf 180 bringt, wirklich gut zu behandeln und lieb zu haben. Und du wirst selten was von Gott hören. Du wirst dich eher leer und trocken fühlen, so als ob Gott nicht zu dir sprechen würde. Und als ob deine Gebete nur bis zur Decke gehen. Predigten sind einfach nicht genug. Und wenn die einzige geistliche Nahrung, die du zu dir nimmst, die Sonntagspredigt ist, dann lass es mich ganz offen und ehrlich sagen, dann bist du geistlich unterernährt. Ja, es wird ganz still, ne? Das hört sich erstmal sehr provokativ an, aber das ist so. Wir sind geistig unterernährt, wenn wir uns nur von der Sonntagspredigt ernähren. Und im echten Leben, wie ist es denn da? Isst du da nur eine Mahlzeit in der Woche? Ich glaube, niemand isst nur eine Mahlzeit in der Woche. Weil wir genau wissen, wenn wir nur eine Mahlzeit in der Woche zu uns nehmen, dann werden wir irgendwann krank und irgendwann sind wir vielleicht auch tot. Aber trotzdem glauben wir, dass ein gesundes geistliches Leben da sein kann bei uns, wenn wir unseren geistlichen Menschen nur einmal am Sonntag im Gottesdienst füttern. Ihr Lieben, es ist der Wunsch Gottes für dich, dass du sein Wort liest, dass du in der Bibel liest, dass du dich hineingräbst, dass du darüber nachdenkst. Und es ist gefährlich, die Bibel nicht täglich zu lesen und über sie nachzudenken, nicht einzutauchen, weil dann kannst du höchstens auf ein schwaches Leben mit Gott hoffen. Und schwache Christen sind anfällig für falsche Lehren, für alle Art von Strömungen, mal gehen sie in die Richtung, dann geht's wieder in die Richtung. Schwache Christen sind besonders anfällig, wenn Probleme kommen, wenn Krankheit kommt, wenn Druck kommt, wenn Prüfung kommt. Ein schwacher Christ läuft dann von Gott weg. Und deshalb ist das Wort Gottes so wichtig und so wertvoll für uns. Und mich hat vor kurzem ein Psalm besonders berührt. Und ich möchte einige Verse mit euch da durchgehen. Das ist der längste Psalm, Psalm 119. Ich glaube zumindest ist es der längste, 176 Verse hat er. Und wir werden so ein bisschen hin und her springen, aber hinter jedem einzelnen Vers dieses Psalms steht die Sehnsucht und der Wunsch, Gott zu kennen und zu lieben und ein Leben nach seinen Anweisungen zu führen. Und wenn in den Versen, die wir gleich lesen, ich will das ganz kurz erklären, wenn da vorkommt, deine Gesetze, Herr, oder deine Gebote, deine Ordnungen, deine Befehle, deine Worte, dann ist damit gemeint, das, was Gott zu uns sagt, was wir tun sollen und wie unser Leben sein soll. Das ist damit gemeint. Schauen wir mal am Anfang. Ich hatte so begeistert, ich habe auch heute Morgen den Psalm nochmal durchgelesen, wie hoch das Wort Gottes gehoben wird in diesem Psalm, wie das Wort Gottes gepriesen wird. Wir lesen am Anfang mal Vers 7, da steht, deine guten Gesetze lerne ich immer besser kennen. Vers 10, auch ich frage von ganzem Herzen nach dir, lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Vers 12, Herr, dich will ich loben und preisen, lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Vers 16, deine Gesetze machen mich glücklich, nie werde ich dein Wort vergessen. Dieser Psalmist liebt Gott Und diese Liebe offenbart sich in der Liebe zu Gottes Wort. Und der Wille Gottes, der darin geschrieben ist und wonach der Psalmist sich ausrichtet. Weißt du, wenn eine Person sagt, sie liebt Gott, aber sie liebt nicht das Wort Gottes und sie sehnt sich nicht danach, tiefer ins Wort Gottes einzudringen, dann liebt sie Gott nicht wirklich. Stellen wir uns mal ein Beispiel vor. Stell dir mal vor, die Person, die du am meisten liebst. Auf der ganzen Welt, die Person. Und diese Person, die geht eine Zeit lang, reist die ans andere Ende der Welt. Sie steigt ins Flugzeug, fliegt weg und sie reist an einen Ort, wo sie dich nicht erreichen kann. Kein E-Mail, kein Post, kein Funkmasten, nichts. Und diese Person ist eine ganze Weile weg und du hast schon länger nichts von dieser Person gehört. Und dann eines Tages ist diese Person aber in der Lage, in eine Stadt in der Nähe zu reisen, wo sie einen Brief verschicken kann. Und du wusstest gar nicht, dass diese Möglichkeit jetzt besteht, aber eines Tages kommt zu deiner großen Überraschung dieser Brief bei dir an. Du ziehst ihn hastig aus dem Briefkasten, du schaust auf die Briefmarke, es ist eine schöne ausländische Briefmarke aus Timbuktu. Der Brief wurde vor 6 Wochen abgestempelt. Und dann schaust du auf den Absender und das ist die Handschrift von dieser Person. Und du bist so aufgeregt, diesen Brief zu sehen. Du rennst rein, du öffnest die Tür mit dem Schlüssel und rufst, ich habe einen Brief bekommen. Du rennst in dein Schlafzimmer, öffnest die Schublade deiner Kommode und du wirfst den ungeöffneten Brief rein, während du die ganze Zeit denkst, es ist wirklich schön, einen Brief von diesem geliebten Menschen bekommen zu haben. Nein, ne? Ich sehe schon die verwunderten Gesichter. Natürlich würden wir das nicht so machen. Du reißt den Brief auf, du liest jedes Wort 10-mal. Du liest den Brief und liest ihn immer wieder. Du liest zwischen den Zeilen. Du versuchst alles zu verstehen, was da geschrieben wurde. An dich. Und vielleicht zeigst du den Brief sogar anderen. Du trägst ihn mit dir rum, dass du ihn jederzeit lesen kannst, wenn du willst. Das macht man mit einem Brief von einem geliebten Menschen. Und bei Gott, wenn du Gott wirklich liebst, dann ist es genau das, was du mit seinem Wort machst. Es ist sein Brief an dich. Dieser Brief erzählt alles über Gott und alles, was er für dich getan hat, was er für dich vorgesehen hat, was du für ein Leben haben kannst und was deine Zukunft bringt. Die Bibel ist der erstaunlichste Brief, der je geschrieben wurde. Und nicht nur wegen den Wahrheiten, die er enthält, sondern weil er von Gott geschrieben wurde. Aber dennoch nimmst du diesen Brief und packst ihn ins Regal oder in die Schublade oder liest nur ab und zu mal was davon. Aber so geht man mit einem Liebesbrief nicht um. Und wenn der Liebesbrief von Gott kommt, sollten wir schon gar nicht so mit dem Brief umgehen, oder? Liebst du Gott? Dann lies in seinem Wort. Lies in seinem Liebesbrief. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und dafür hat er diesen Brief geschrieben, um dir das zu zeigen, wie er über dich denkt, wie er sich das vorstellt, das Leben, das du mit ihm haben kannst. Und eine persönliche Empfehlung von mir, lies zusammen mit dem Heiligen Geist mal aufmerksam diesen Psalm 119 durch. Und du wirst entdecken, da ist so eine Kraft im Wort Gottes. Ich habe gedacht, es ist wie ein himmlisches Dopingmittel für dein Leben. Und es ist sogar erlaubt, das ist sogar erwünscht. Und dieses Dopingmittel hat keine negativen Nebenwirkungen. Der Psalm 119 ist so voll von Segnungen und Verheißungen. Und ich will gar nicht spezifisch auf so irgendwelche Segnungen eingehen. Mir ist wichtig, dass wir grundsätzlich verstehen, das Wort Gottes ist so wichtig und hat so viel Kraft. Früher, als ich mich bekehrt hatte, habe ich immer gedacht, das Wort Gottes, es ist gut, so möglichst viel vom Wort Gottes zu wissen. Und das ist auch gut. Es ist Wissensvermittlung. Aber dann habe ich irgendwann erkannt, nein, in diesem Wort ist Kraft, Kraft zu verändern, Kraft, Dinge komplett zu wenden. Das sind nicht nur Buchstaben, da ist Leben. Vers 57. Wir fangen gleich mit was ganz Wichtigem an, was da drin steht. Da steht, mein Teil ist der Herr. Ich habe versprochen, deine Worte zu bewahren. Wisst ihr, was wir in unserem Leben am meisten brauchen, ist nicht Geld, Sicherheit, Einfluss, Macht oder Gesundheit. Wir brauchen Gott selbst. Da steht nicht irgendein Teil. Da steht es ganz persönlich. Mein Teil. Ich gehöre ihm, er gehört mir, ganz persönlich. Unsere Beziehung zu Gott ist nichts Indirektes. Er möchte dein Gott sein und deshalb ist ganz wichtig, ihn zu kennen. Weil nur wenn du ihn kennst, dann kannst du sagen, mein Gott. Es ist so ein großer Unterschied, der Gott oder mein Gott. Und es gibt nichts Größeres, als ihn zu kennen, mit ihm zu gehen und zu wissen, er kennt auch mich. Wenn wir das sagen, mein Gott, damit sagen wir, Gott, du bist meine Lebensquelle. Du bist meine Versorgung, du bist meine Sicherheit, du bist mein Trost, du bist meine Kraft, du bist mein Frieden, du bist meine Weisheit und noch so viel mehr. Du bist mein Ein und Alles. Und vielleicht sagst du, Markus, das erlebe ich so noch nicht. Wie kommen wir dahin? Indem wir sein Wort ehren und halten. Und ich habe den Vers 57 nochmal in Hoffnung für alle Übersetzung, dass wir das vielleicht besser verstehen. Da steht, du Herr bist alles, was ich brauche. Deshalb werde ich tun, was du sagst. Vielleicht liebst du Gott, aber nicht sein Wort. Es gehört aber zusammen, wie wir in dem Vers sehen können. Und wenn du dem Wort Gottes nicht die Autorität über dein Leben gibst, wenn es dir nicht so wichtig ist, das umzusetzen, dann wirst du nie Gott wirklich kennen und nie wahrhaftig mit ihm leben können. Erst wenn sein Wort in unserem Leben zu unserem ersten Wunsch wird, dann passiert das. Weil Gott begegnet uns in seinem Wort. Und wenn dieser Wunsch in dir ist und du Gott und sein Wort tiefer erleben möchtest, dass es für dich zur Quelle wird, wie passiert das? Denn sind wir doch mal ehrlich, da ist dieser Wunsch vielleicht auf der einen Seite, aber das sind unsere Gewohnheiten, unser Verhalten auf der anderen Seite und das widerspricht sich. Also wie können wir mehr da hineinkommen? Und da lesen wir im 58, da sagt der Psalmist, ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst, sei mir gnädig nach deinem Wort. Es ist nichts Schlechtes, sich den Segen Gottes und die Segnungen des Wortes Gottes zu wünschen. Aber viele wollen dabei die Ordnungen im Wort Gottes ausblenden und nicht befolgen. Die sind zu unbequem. Und dahinter steckt die Weigerung, Gottes Wort wirklich als meine Autorität in meinem Leben anzuerkennen. Dass ich sage, Gott, so wie du es geschrieben hast, so wie du sagst, zu deinem Timing, so wie du es willst, so sollen die Dinge in meinem Leben passieren. Nachfolge bedeutet, dass sein Wort jeden Tag unsere höchste Autorität ist. Kommen wir zurück zu dem Vers. Ich flehe um deine Gunst. Ich fand es interessant, das hebräische Wort für Gunst, das bedeutet hier Gesicht. Er sagt also nicht in diesem Vers, ich flehe um deinen Segen, um deine Segnungen, was du alles für mich tun kannst. Er sagt, ich suche, ich flehe um dein Angesicht. Dich als Person, dem, der den Segen gibt, dich will ich. Und das Wort Gottes verspricht uns, wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Dann geschieht Offenbarung. Und dann merken wir, wenn das Wort Gottes seinen Dienst in uns tut, dann merken wir, Gott ist kein grausamer Antreiber, der mich dazu bringen will, die Sachen so zu machen, wie er es möchte, dass sein Wille durchgepeitscht wird. Nein, wir erkennen, dass Gottes Wege besser sind als unsere eigenen und dass ihm unser Bestes am Herzen liegt. Wir erkennen, dass es Freude macht, seinem Wort zu folgen. Gottes Wort soll zur Konstante in unserem Leben werden. Wir können uns darauf verlassen. In Vers 61 geht es um die Stricke der Gottlosen. Da steht, Stricke der Gottlosen haben mich umgeben. Dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Was bedeutet das? Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen kryptisch an. Das bedeutet, die Welt um uns herum will uns zur Sünde verführen, will unser Leben beeinflussen. Aber Gottes Wort ist beständig, voller Kraft und wir können uns erinnern und fest seinem Wort und dadurch der Sünde widerstehen. Vers 89 und 90, da geht es darum, alles um uns herum ändert sich, aber Gottes Wort bleibt und ist zuverlässig. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig, so unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende, so unerschütterlich wie die Erde, die du erschufst. Unsere Gefühle fahren manchmal mit uns Achterbahn, richtig? Kennt wahrscheinlich jeder. Aber das Wort Gottes ist beständig. Es ist verlässlich. Wir können uns daran festhalten. Freuen wir uns an seinem Wort? Lieben wir sein Wort? Lasst uns weitergehen. Vers 47, 48. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Wow! Was wird uns hier vorgelebt? So eine Liebe zum Wort Gottes, zu den Ordnungen Gottes, zu dem Gesetz Gottes. Das ist nicht, haja, pupa, ja, alles wird gut. Da stehen noch Dinge drin, die sind schwierig. Aber der Psalmist sagt, ich liebe dein Wort. In Vers 44 und 45 wird das ganz konkret. Da lesen wir von seine Befehle suchen. Das ist ein Vokabular, das man unter Christen nicht so häufig hört. Aber es ist das pure Wort Gottes. Da steht, ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Wow. Wir brauchen eine positive Sicht zu Gottes Befehlen, zu seinen Ordnungen und Geboten. Und diese positive Sicht, die bekommen wir, wenn wir hinter die Gebote Gottes schauen. Dann sehen wir nämlich die Güte und die Liebe Gottes. Und wir erkennen, es gibt nichts Besseres, was von mir verlangt werden kann, weil ich weiß, dass es gut und richtig ist und weil Gott es einfach besser weiß. Und das ist dann der Grund, dass ich wie der Psalmist sage, ich will das. Versteht ihr? Wir entscheiden uns dafür. Aber wenn jemand noch immer in Unabhängigkeit lebt und diese tief verwurzelte Rebellion in sich trägt und jetzt hört er was von Geboten und Befehlen Gottes, dann zuckt er und sagt, nein, 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 nein. Gott ist Liebe und Gnade. Das ist er auch. Aber dieser Mensch, der will da nichts von dem Gehorsam und von den Geboten und den Ordnungen Gottes hören. Warum? Weil da immer noch dieses Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes in ihm ist. Hey, ohne diese Befehle, ohne diese Gebote, ohne dieses Gehorsam, da wird es dir besser gehen. Dir geht's besser, wenn du deine Sachen so machen kannst, wie du möchtest. Das müssen wir in uns töten, ihr Lieben. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir die Güte und Liebe Gottes hinter den Geboten sehen und sagen, es gibt nichts Besseres für mich als das, was im Wort Gottes steht. Ein letztes Beispiel. Sagen wir mal, du warst jahrelang Raucher. Gott hat dich überführt und dann vom Rauchen befreit. Und jetzt gehst du zu einer Konferenz. Du gehst in den Konferenzsaal rein und da hängt ein großes, dickes, fettes Schild. Rauchen verboten. Dein Herz wird jubeln. Hier wird gefordert, was ich sowieso will. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, es kommt ein Raucher da in den Konferenzsaal. Bei dem ist das ganz anders. Der sagt, oh nein, hier wird meine Freiheit eingeschränkt. Hier darf ich nicht tun, wozu ich Lust habe. Erkennst du den Unterschied? Beide sehen das gleiche Verbotsschild, das gleiche Gebot. Aber die Reaktion ist so unterschiedlich. Der eine steht auf der richtigen Seite und sagt, Halleluja, der Herr hat mich befreit von dieser Sucht. Ich hasse das Rauchen. Ich werde nie mehr zurückgehen. Ich bin frei und genieße das. Dieses Verbotsschild löst Freude und Jubel in ihm aus. Ganz anders der Raucher. Oh, ist das lästig. Jetzt muss ich wieder alle halbe Stunde rausgehen und dann draußen rauchen. Die sollen sich doch nicht mal nicht so anstellen. Ich könnte doch hier rauchen. Ich könnte es so machen, wie ich es möchte. Das stört doch bestimmt niemanden. Das ist so ein Unterschied, ob wir uns durch das Wort Gottes gestört und eingeschränkt fühlen oder ob wir sagen, ja, ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber ich weiß, Gottes Worte, seine Ordnungen für mein Leben sind das Beste für mich und deshalb entscheide ich mich, sie zu befolgen, sie zu lernen und immer mehr mein Leben danach auszurichten. Wenn wir das tun, dann sagen wir von ganzem Herzen, Herr, stimme ich mit deinen Geboten überein. Und darin liegt so eine große Kraft, die dich, die mich, die unser Leben komplett verändert. Und ganz zum Schluss, wie machen wir das? Wie passiert das ganz praktisch? Indem wir uns Zeit nehmen, mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken und dann nehmen wir das Wort Gottes und dann sprechen wir es aus. Vers 13. Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Mit meinen Lippen. Wir sprechen es aus. Römer 10, Vers 10. Da steht, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir sprechen das Wort Gottes mit dem Glauben aus, dass es Kraft hat und dass es in uns etwas bewirkt. Versteht ihr, das ist nicht nur, oh, so spreche ich wieder Wort Gottes aus, sondern mit Glauben, so wie Martha das gesagt hat gerade eben, mit Glauben sprechen wir das Wort Gottes aus und es wird was in uns bewirken, es wird etwas in uns verändern und das machen wir immer wieder. Und dann kannst du aus dem Wort Gottes ein Gebet machen. Dann nimmst du eine Verheißung, einen Bibelvers, und dann betest du, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, dass das und das und das für mich gilt. Dass ich das und das so tun soll. Du sprichst es aus. Du sagst Gott sein Wort, das gilt, das unveränderlich ist. Und wenn wir das aussprechen, dann wird Veränderung in unserem Herzen und in unserem Leben passieren, ihr Lieben. Weil sein Wort Kraft hat. Weil sein Wort uns verändert. Weil sein Wort lebendig ist und Leben bringt. Amen. Lasst uns aufstehen, zusammen beten. Wisst ihr, während ich meine Predigt vorbereitet habe, da bin ich selber auch an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, Markus, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich beten. Man predigt ja in der Vorbereitung zuallererst zu sich selber. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich möchte dein Wort noch mehr lieben. Ich möchte noch mehr erkennen, wie gut deine Ordnungen und Befehle für mich sind. Zeig mir deine Liebe und deine Güte hinter deinen Ordnungen. Und gib mir noch mehr Hunger nach deinem Wort. Dein Wort soll mein größter Schatz sein. Sollen wir das zusammen beten? Wenn du das möchtest, dann leg doch mal eine Hand auf dein Herz und die andere streck sie hoch zu Gott. Als Zeichen, wo du sagst, Herr, heute möchte ich dir das sagen. Herr, wir stehen hier vor dir und wir bitten dich, Herr, gib uns mehr Hunger für dein Wort. Hilf uns täglich darin zu lesen, Herr. In die Tiefe zu gehen, darin zu forschen, darüber nachzudenken. Und lass uns alles, was in deinem Wort steht, lieben. Auch das Unbequeme und das, was wir noch nicht verstehen, Herr. Gib uns Liebe für dein Wort. Herr, und hilf uns, deine guten Befehle zu suchen, wie dein Wort es sagt. Dass wir uns ausstrecken. Herr, was möchtest du von mir? Wo soll ich dir gehorsam sein? Und hilf uns, diese Liebe und Güte hinter deinen Ordnungen, hinter deinen Befehlen zu erkennen. Du meinst es so gut mit uns. Du meinst es besser als wir selber, weil du uns besser kennst. Danke, Herr, für diese Kraft in deinem Wort. Danke, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, dass sich dein Wort niemals ändert. Danke für jede einzelne Verheißung in deinem Wort. Herr, dein Wort soll zu meinem größten Schatz werden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns stärkst durch dein Wort. Dass du uns immer unabhängiger machst von unseren Gefühlen, von unseren Umständen, was um uns herum passiert, weil wir dein Wort haben, weil wir die Verbindung zu dir haben. Und das ist durch nichts zu ersetzen und mit nichts zu vergleichen, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du meinen Geschwistern und mir hilfst, dass wir jeden einzelnen Tag dein kostbares Wort zur Autorität in unserem Leben machen. Herr, wir wollen nicht auf unseren eigenen Wegen gehen, sondern wir wollen auf deinen Wegen gehen. Die Dinge deines Reiches sollen passieren in unserem Leben. Das, was du für uns geplant hast, Herr. Herr, mach uns gehorsam. Wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen, wie ich am Anfang aufgezählt habe, diese ganzen Früchte in unserem Leben sehen. Die kommen, wenn wir dir nachfolgen. Wenn wir dein Wort als die Wahrheit nehmen. Danke, Herr. Danke für dein kostbares Wort. Hilf uns, dass es den Stellenwert in unserem Leben einnimmt. Dass es den Platz einnimmt, wo es sein soll. Platz, den dein Wort gebührt. Wir wollen ihn deinem Wort und dir geben, den obersten Platz, Herr. Amen.